Fuck Purity, der Podcast, der aufräumt mit restriktiver Sexualmoral. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fuck Purity, heute mit Mona und Nana. Sehr schön, dass du da bist.
Danke, dass ich da sein darf. Grüß dich.
Wer uns auf Instagram folgt, Fuck Purity, also FCKPRT, der weiß, dass Nana inzwischen als Co-Hostin dabei ist. Und ich freue mich sehr, heute unsere erste Folge aufzunehmen.
Ich habe ja immer so ein kleines Spiel am Anfang, damit ihr, liebe ZuhörerInnen, auch so ein bisschen eine Info bekommt über die Person, die nämlich jetzt im Podcast ist. Und das ist heute die Nana. Und genau, das Spiel läuft folgendermaßen ab. Ich sag, würdest du, ... und dann sagst du entweder Sex oder Next. Und wir versuchen das schnell zu spielen.
Okay.
Und es geht einfach so ein bisschen so um Sachen, die du also entweder gemacht hast oder würdest du.
Genau. Mhm. Okay, bin gespannt.
Und wenn wir Sex mal Sex haben, dann haben wir uns ein bisschen eingestimmt auf das Thema und hoffentlich ein paar Hürden abgebaut.
Yes.
Und das ist so ein kleiner Icebreaker.
Cool.
Würdest du eine Person, mit der du nicht in der Beziehung bist, küssen?
Sex. Sorry, ich muss noch reinkommen. Sorry.
Sex. Alles gut. Das ist ja eben, um reinzukommen. Deshalb haben wir das Spiel. Würdest du dich beim Sex filmen?
Sex.
Würdest du in der Anwesenheit einer anderen Person masturbieren?
Next.
Würdest du dir ein Piercing stechen lassen?
Sex.
Würdest du Sextoys verwenden?
Sex.
Würdest du ohne BH vor die Tür gehen?
Sex. Wie viele sind's?
Wir haben jetzt schon 5. Ich habe extra Strichliste gemacht.
Ja, sehr gut.
Würdest du Sex außerhalb einer Liebesbeziehung haben?
Wenn ich in einer Beziehung bin? Nein, einfach aus, wenn ich keine Beziehung habe.
Wenn du, also mit einer Person Sex haben, mit der du nicht in einer Liebesbeziehung bist.
Ach so, Sex. Ja.
Okay. Ich glaube, wir haben es schon geschafft.
Heutzutage. Ja.
Short introduction.
Danke.
Sehr
dir.
Cool. Ja, da haben wir jetzt ja schon ein paar Sachen erfahren, aber du musst natürlich da nicht drauf, genauer drauf eingehen. Das, was genau ist, bleibt natürlich ein Geheimnis. Aber was mich interessieren würde oder was vielleicht auch ein paar HörerInnen interessiert ist, wie bist du denn so aufgewachsen? Wir haben heute das. Also wir haben ja, dieser Podcast heißt Fuck Purity. Von dem her ist es ja meistens so, dass ich mit Menschen im Gespräch bin, die da so mit ihren Erfahrungen haben. Warst du denn auch in einer Freikirche?
ich würde sagen, mein Leben war Freikirche. Also es gibt, würde ich sagen, konservative Freikirchen und es gibt ultrakonservative Freikirchen. Und ich würde sagen, jetzt im Nachhinein, dass ich in zweiterem aufgewachsen bin.
Ultrakonservativen?
Im ultrakonservativen Spektrum und so das volle Programm. Also mein Leben war wirklich Freikirche. Also
bist du reingeboren? Also sind deine Eltern auch schon?
Reingeboren, genau. Meine Eltern waren da beide auch sehr involviert in der Gemeinde. Aber nicht nur Gemeinde, sondern dann eben auch christliche Pfadfinder dann sehr früh. Die
Roy Rangers?
Roy Rangers, die auch eine andere nochmal, also die Gemeinde von denen hatte eine andere Prägung nochmal, so pfingstlerisch. Und wir waren, also meine Gemeinde war aus der Gemeindegründungsbewegung eine texanische Gemeinde, also von einem texanischen Ehepaar gegründet und auch eher neucharismatisch. Genau. Dann evangelikale Jugendcamps. Ich weiß nicht, ob dir Teen Street was sagt.
Nein, tatsächlich nicht.
Nicht?
Also ich glaube, den Begriff habe ich schon mal gehört. Es ist so krass, wie viele verschiedene Sachen es doch gibt.
Massenevents für Jugendliche, auch von einem texanischen Ehepaar, die das damals geleitet haben. Genau, also von allen Seiten und also permanent, also auch ja die Freizeit und unsere Familienfreunde und damit auch meine besten Kindheitsfreunde waren alle da eigentlich drin und erst mit dem ersten Umzug und Scheidung meiner Eltern hatte ich dann Freunde, die auch mal nicht so freikirchlich waren.
Warst du auf einer christlichen Schule?
Nee, normale.
Okay, immerhin.
Immerhin, ja, ja.
So, ein Glück, aber es hat nicht viel geholfen, bei mir zumindest, weil die Grenzen, die waren ja in meinem Kopf.
Genau, ja, Ja, also ich bin schon froh, weil ich habe gerade mich ja auch, ich schreibe ja ein Buch über Purity Culture, da habe ich mich ja auch viel beschäftigt mit Leuten, die in den USA die Purity Culture erlebt haben und viele sind dann da auch noch im Homeschooling auch noch mit dem exakt gleichen Gedankengut konfrontiert und werden eben nie mit anderen Perspektiven konfrontiert, kommen nie in Kontakt mit Menschen, die nicht glauben oder die was anderes glauben oder die auch den christlichen Glauben anders auslegen und da bin ich froh, dass ich so ein bisschen Input hatte, auch durch den Religionsunterricht schon ein bisschen eine weniger fundamentalistische Sicht auf den Glauben bekommen habe. Aber genau, trotzdem, wie du sagst, es ist in einem drin und ich glaube, das kam in dem Podcast hier auch schon mal vor, das Thema, dass man halt auch weiß, wem man wirklich Glauben schenkt und dass das halt nur Leute sind, wo du weißt, die sind da wirklich drin, die sind dann für dich glaubwürdig, wenn die auch den gleichen Glauben haben wie du. Und sobald es schon ein bisschen anders ist, also der evangelische Religionslehrer war schon ein bisschen weniger so. Also der hat irgendwie im Kern vielleicht auch manche Sachen verstanden, aber eigentlich hat er auch das meiste nicht so verstanden.
Ja, meine Religionslehrerin und ich, das war...
Kann ich mir vorstellen.
Also ich habe immer gesagt, warum machen... Also historischer Jesus, warum machen wir den Quatsch hier? So, warum können wir nicht einfach Sachen aus der Bibel lernen? Das ist doch viel wichtiger. Aber
ultra fromm, so war ich auch drauf.
Es war immer klar, von wem... Also ich wusste auch, in der Schule, die anderen Leute, die haben andere Themen. Und selbst als ich Teenager war und dann einfach andere Christen kennengelernt habe, die zum Beispiel in der evangelischen Kirche stark integriert waren und aktiv waren. Und habe ich aber immer schon gewusst, okay, für die gelten andere Regeln. Also für die ist es auch so, dass sie Christen sind. Das habe ich dann irgendwann mal so als Teenager dann so gesehen, so hey, die glauben auch voll kein Ding. Aber ich wusste, für mich gelten andere Regeln. Mhm. Also es ist auch wenn man diese anderen Lebenswelt mit denen konfrontiert ist. Trotzdem ist man dann irgendwie so in seinem Kopf von dem, was man gelernt hat und so, dass man das nicht unbedingt direkt annimmt.
Nee, würdest du sagen, du hast die auch respektiert in ihrem Glauben oder als ebenbürtig angesehen, weil ich im Nachhinein sagen muss, dass ich mit einer sehr arroganten Sicht in die Welt gegangen bin, durch das, was ich dort gelernt habe, dieses elitäre Denken. Wir haben es verstanden, also nur wir, also auch nur unsere Gemeinde, Bewegung, unsere Richtung, unser Spektrum hat es verstanden und alle, die sich davon zu weit weg, selbst innerhalb der Freikirchenlandschaft zu weit weg bewegen, da ziehen wir dann irgendwo eine Grenze und sagen, die gehören auch schon gar nicht mehr dazu. Und also habe das so erlebt, dass ich dann auch, ich habe das nicht raushängen lassen, aber ich habe schon innerlich eine arrogante Haltung gehabt und eher runtergeschaut auf andersgläubige Christen.
Ich glaube, ich habe tatsächlich schon auch so dieses Auge dafür gehabt, dass andere Menschen, die gar nicht glauben, dieses so, ach, denen muss ich doch helfen und denen muss ich doch erzählen von Jesus. Mhm. Also ich habe durch das, dass mir Menschen begegnet sind, ist mir dann aufgefallen, so hey, nee, es gibt andere Menschen, die glauben auch und ich kann denen jetzt nicht den Glauben absprechen. Wenn ich für mich denke, dass was anderes richtiger ist, dann mache ich das für mich richtiger und mache es für mich anders. Klar hatte ich auch Diskussionen, wo ich dann so ein bisschen gedacht habe, nee, so das ist das Richtige und so. Aber ich habe es dann doch irgendwie geschafft, Menschen stehen zu lassen. Ich glaube aber einfach, weil ich ein empathischer Mensch bin. So.
Bin ich auch, definitiv. Aber es war immer im Hinterkopf so, so eine bisschen eine Rivalität bei, also wie ich geprägt wurde, so dass nur wir im Grunde den Jesus richtig in unserem Herzen haben und die richtige Beziehung haben und dass die anderen nur so einen leeren Glauben haben. Und
das merkt man ja auch in den ganzen TikToks oder Videos so von, also es gibt ja auch ganz viele christliche Influencer und da merkt man das ja auch so, dass es ganz stark kommuniziert wird, wir sind die einzig Richtigen.
Genau. Ja. Ich denke auch, dass ich das nie offen jetzt gegenüber irgendwem gesagt hätte, da hätte ich mich viel zu sehr geschämt, aber so innerlich, also so eher eine innerliche Haltung. Ich habe das zum Glück im Studium dann abgelegt, weil ich zum ersten Mal befreundet war, also mit Menschen, die wirklich anders geglaubt haben, die auch sehr gläubig waren tatsächlich und wo ich gemerkt habe, also dieses Schema kann ich da nicht anwenden von du bist entweder Teil von dem, was ich kenne und was ich glaube und nur das ist richtig und nur dann kann ich dich ernst nehmen in deinem Glauben, sondern aha, es gibt noch mehr und die haben auch einen ernstzunehmenden Glauben und einen echten Glauben.
Ja.
Zum Glück kam das, Gott sei Dank.
Es kam noch. Also die Hoffnung besteht, wenn euch Menschen begegnen, die so ein bisschen enger unterwegs sind, die Hoffnung besteht, dass Menschen sich ändern und dass sie doch noch irgendwie Erfahrungen machen.
Yes.
Das passiert aber leider nicht bei allen. Beweis,
aber nicht, ja.
Das ist kein Automatismus, leider. Ja. Was wurde dir denn so, wir quatschen ja heute über Fuck Beauty und du hast ja auch gesagt, du hast ein Buch geschrieben. Also richtig cool, du hast ein Buch geschrieben, du schreibst ein Buch zu dem Thema, das ihr unbedingt dann auch lesen müsst, wenn euch das Thema hier interessiert. Genau, was hast du denn so gelernt oder was hast du vermittelt bekommen, was dein Körper, deine Sexualität, deine Intimität angeht?
Also, ich habe dieses sehr, sehr strenge Regelwerk mitbekommen von, dass man unbedingt als Jungfrau in die Ehe gehen muss. Alles andere ist undenkbar. Also alles andere, davor wird einem sehr viel Angst gemacht, was dann passiert. Also dass einen dann niemand mehr will, dass einen also dann eh kein Mann mehr heiraten will, dass man dann in der Gemeinschaft auch abgewertet wird und als Hure gesehen wird, dass man dann nicht mehr rein ist, dass man vor Gott auch nicht mehr so rein ist und Gott weniger nah ist, weil diejenigen, die diese absolute Reinheit, Jungfräulichkeit aufrechterhalten, gelten als die, die eben besonders Gott auch nah sind und dass man diese Verbindung dann verliert, davor hatte ich sehr Angst und auch die Wertschätzung in der Community und auch meinen Selbstwert, weil das war der Hauptaspekt, dass die Jungfräulichkeit sehr stark von ganz klein auf verknüpft wurde mit deinem Selbstwert als Mensch, also als Frau, als Mensch, dass das sehr geschickt so verpackt wird. Ich denke auch nicht, dass es unbedingt böswillig gemacht wird, sondern es wird eher zum Schutz von Mädchen vor Heartbreak, vor schlimmen Situationen, vor Schmerzen gemacht, aber es wurde sehr stark so verpackt, du bist so wertvoll, Gott hat dich als Mädchen, hat er was ganz Besonderes in dich reingelegt, du bist kostbar, das wiederhole ich nochmal, du bist kostbar, kostbarer Juwel, aber also weil du Jungfrau bist, das bedeutet, wir haben sehr früh gelernt, okay, das muss ich mit um jeden Preis schützen, weil das macht mich aus als Person. Also die ganze Identifikation läuft über diese Jungfräulichkeit und ich denke, dass ich auch dafür sehr anfällig war, weil ich auch Selbstwertprobleme hatte, sehr große. Ja. Und dann war das so, okay, ich kann nicht das Letzte, was ich jetzt an Wert noch habe, verlieren. Also das darf ich auf gar keinen Fall verlieren, weil ich dachte auf anderer Ebene, dass ich sowieso nichts wert bin. Und dann, okay, ich habe diese Jungfräulichkeit jetzt, die ist mein Wert. Und das wurde mir eben so ganz, ganz stark oder uns damals vermittelt.
Wer hat es vermittelt? Also hast du viele Bücher gelesen oder hast du das in Kinder, also zum Beispiel bei den Rangern gelernt? Oder war das Bestandteil von der Predigt? Oder was hast du so das Gefühl, wo waren da die großen Einflussquellen? Oder war es doch viel mehr so dieses indirekte, unterbewusste?
Purity Culture ist sehr, sehr oft sehr unterschwellig und auch schlecht greifbar, weshalb wir auch, glaube ich, lange darüber nicht sprechen konnten, weil es nicht so richtig einen Begriff dafür gab. Also der Begriff ist ja auch in Deutschland jetzt noch nicht so lange geprägt, Purity Culture. Ich bin so froh, dass wir da eine Sprache entwickelt haben, damit wir das alles mal an die Oberfläche bringen, weil oft ist es
Englisch ist
sehr subtil. Ja, oft ist genau sehr subtil, dass dann darüber gibt's auch ein Kapitel in meinem Buch über Purity-Metaphern. Also dieses unterschwellige. Jedes Mal, wenn du eine Beziehung hast oder jedes Mal, wenn du dich verliebst oder jedes Mal, wenn du Händchen hältst oder küsst, verlierst du einen Teil von deinem Herzen. Und es wird umschrieben, weil man auch nicht Jungfräulichkeit sagen will, weil das ist schon zu.
Das hat ja direkt mit Sex zu tun. Ja, genau.
Sondern man will das ja alles in so einer schönen, verblümten Sprache auch den Kindern ja sehr früh schon mitgeben und vermittelt das halt auf so eine schon direkt schambehaftete Weise. Aber mit die Rose, die jedes Mal dann eine Blüte verliert. Ja. Und du willst ja deinem Ehemann, aber du willst ja eine volle, prächtige Rose sein für deinen Ehemann. Und du willst ja nicht eine zerrupfte Rose am Ende sein. Und mit solchen Bildern wurde
oder
sehr
Leute,
stark
die am
gearbeitet.
Altar aufgereiht noch dastehen, die ganzen
genau,
Ex-Partner.
Ja, genau. Menschen. Das Intro von I Kiss Dating Goodbye, wo genau dieses
ungeküsst
Szenario
doch kein
auf Deutsch ungeküsst und doch kein Frosch
ja.
von Joshua Harris, genau, der ist auch sehr bereut, dieses Buch im Nachhinein heute, aber wo war ich stehen geblieben? Ich wollte noch genau,
wer
woher das genau,
hat, genau
kommt. Also in meiner so Kindheitsgemeinde würde ich sagen, dass es subtil war. Da war ich aber auch noch sehr, sehr klein. Bei den Pfadfindern würde ich auch sagen, dass es eher subtil vermittelt wurde. Hauptsächlich so aktiv und sehr, sehr aggressiv war tatsächlich auf Teen Street. Und durch Bücher, die ich wie einen ergänzenden Gesetzestext ergänzend zur Bibel betrachtet habe. Also wir alle. Das
ja.
wurde rumgereicht und es wurde als auch irgendwie eine Rettung, weil du als Jugendliche ja auch Orientierung suchst.
Hat ja keiner drüber gesprochen.
Genau, und direkt so hat niemand drüber konkret gesprochen, sondern immer sehr verblümt und sehr in irgendwelchen verschlüsselten Bildern. Und da war man froh, da sagt jetzt jemand mir genau, was ich tun
genau,
soll.
Da kann
und
man sich dann dran halten.
Es war die maximale Glaubwürdigkeit, weil es eben aus Texas, das haben, wir haben ja auch Amerika
ja.
total verherrlicht und die Christen dort sozusagen, das war das immer das große
ja, wenn,
Vorbild
klar, wenn
und
man
unsere Gemeinde.
Pastoren hat.
Genau, sowieso. Und dann war das so die das ultimative Glaubwürdigkeitssiegel. Die sind auch genau aus der Ecke. Also wo ich herkomme, die glauben genauso, die nehmen die Bibel genauso wortwörtlich wie ich. Das heißt, die sprechen die absolute Wahrheit. Als Kind war das, oder Jugendliche, ich dachte, dass es die absolute Wahrheit ist und dass das, was die sagen, sich ja direkt auf die Bibel bezieht. Genauso wie man ja jede Predigt ungefiltert vertraut hat, weil es geht ja auch sehr viel um Vertrauen in diesen Kreisen,
ja.
weniger um Fakten, weniger um Studien oder belegtes Wissen, sondern eher die Vertrau mir, Bruder. Also es ist eher schnell ja auch ein Verrat, wenn du was hinterfragst und nicht so direkt alles glaubst, was dir leitende Personen oder führende Personen sagen, weil es sehr hierarchisch ist. Aber Teen Street war so das, das erste Ding, wo ich damit so in Kontakt kam, als ich sehr, sehr jung dann dort auf also es gab dann so Girls' Nights und Boys' Nights.
Okay.
Und für mich war das halt ein unfassbar emotionales Erlebnis. Das ist ja auch bewusst
natürlich,
so
natürlich, das ist die ganze
gehalten.
Stimmung,
genau.
Die Atmosphäre, von dem
die
wie
Musik
alles gestaltet
und
ist.
Wir sollten Kissen mitbringen. Und es war wurde so eine total besondere, emotional aufgeladene Atmosphäre geschaffen, in der wir was Besonderes waren und als Mädchen haben sich viele auch zum ersten Mal so richtig als was Besonderes und als Mädchen so richtig
sich auch
gesehen gefühlt, wertgeschätzt gefühlt, total. Also es war eigentlich was Positives und das wurde dann so gemischt mit eben diesem, ihr seid so wertvoll, was ich vorhin schon gesagt habe, ihr seid was ganz, ganz Besonderes und das hört man natürlich gerade mit einem niedrigen Selbstwert dann gerne. Ich habe das aufgesaugt wie ein Schwamm. Ich habe geweint, das zu hören, weil das so ja wichtig für mich war, wertschätzende Botschaften zu hören. Und gleichzeitig wurde das dann eben ganz stark verknüpft mit, solange du Jungfrau bist, bist du für Gott dieser Juwel und danach bist du halt oder
der Juwel
diese,
für deinen Mann.
Dann. Ja, genau, danach. Ja, und du sollst den ja auch dem Mann so geben und nicht, dass irgendwie kaum noch was übrig ist oder dass der irgendwie zersplittert ist oder sonst was. Und dann gibt's eben sehr viele Bilder und sehr viel, wie man auch konkret dann Situationen vermeiden soll. Und das wirkt dann auch erstmal so empowerment-mäßig eigentlich, dass man sich Grenzen setzt, wo bis wohin lasse ich irgendwas zu, womit kann ich als Christin sozusagen noch
ja.
existieren, dass ich nicht mein ganzes Ansehen oder meinen ganzen Selbstwert verliere. Und da war das am stärksten. Und dann gab es eben Bücher, ja.
Ja, ich meine, es ist ja auch grundsätzlich gar nicht so schlecht, wenn man sagt, okay, das hier sind meine Grenzen, die habe ich und da möchte ich bitte respektiert werden mit meinen Grenzen.
Meine
also
eigenen
Konsens.
Sind, wenn es meine eigenen
genau.
Grenzen sind.
Wenn
genau,
man grundsätzlich über Konsens spricht, ist es ja,
ja.
nicht schlecht, aber
ja.
nicht, wenn es halt eben so genau fremdbestimmt ist.
Ja, und eben gerade über Consent wird ja gar nicht gesprochen, sondern im Gegenteil, Das wird alles sehr stark so aufgebaut, dass der Mann die Bedrohung ist und quasi auch nichts dafür kann, dass er halt sexuell aggressiv ist und Grenzen von Natur aus übertritt. Und du als Mädchen, als evangelikales Mädchen hast diese Aufgabe, den zurechtzuweisen und diese Grenzen durchzusetzen, damit du deinen Wert nicht verlierst. Und du bist aber auch schuld, wenn ein Mann gleichzeitig irgendwie oder ein Junge sich sexuell versündigt, allein indem er, es gibt ja auch
dann
diese Bibelverse
mit, angezogen.
Genau, es gibt ja auch Bibelverse mit, wer lüstet und so, wer anschaut, lüstet schon und hat sich schon versündigt oder die Ehe gebrochen, und dass das schon.
Aber ich finde es interessant, dass es so gedreht genau wurde, dass du die Schuldige
genau,
warst.
Genau, die Schuld dem Objekt der Begierde quasi gegeben wird, an der Versündigung des Mannes. Und das ist
weil
halt sehr,
ja eigentlich
sehr präsent.
Nichts Biblisches ist.
Es ist
ja
Victim Blaming eigentlich.
Genau, es
also
ist Victim Blaming, aber in der Bibel steht ja, wenn dir irgendwas nicht gefällt, dann reißt dir dein eigenes Auge
eben,
aus.
Eben, genau.
Und
also die Konsequenz ja. in diesem Vers ist eben nicht mal für die Person, die du da toll findest, die hot ist und vorbeiläuft, sondern die Konsequenz da, die ist ja auch symbolisch gemeint, aber die ist ja auch, genau, für einen, nur für einen ja. selber, der diese Gelüste.
Da merkt man dann wieder die Einflüsse vom Patriarchat in
Purity
Culture.
Total. Es wird dann
oder
so
wie
gedreht.
Purity Culture
genau,
und Patriarchat.
Dass die armen Männer können gar nichts dafür, weil die haben einfach diese massive, monströse Lust, die die nicht unter Kontrolle kriegen können. Und Frauen haben das nicht, was ja auch eine Lüge ist schon mal. Also, dass Frauen sowas grundsätzlich
ja, wir haben keine
nicht
Lust.
Haben.
Genau.
Gar keine Lust.
kein,
ist kein Problem bei Frauen. Wurde uns auch so vermittelt, dass es bei uns kein Problem ist. Deswegen auch wurde auch gar nicht über Selbstbefriedigung mit den Mädels in den
okay.
Girls' Nights geredet.
Gab es in irgendwelchen Büchern vor?
In Büchern nur in den
aber
Teilen für
weil die
Jungs.
Halt eben an beide ausgerichtet
nee,
sind.
Ja, da gab es dann, das war also die, mit denen ich hauptsächlich, oder das zentrale Buch, Hot Stuff heißt es, da ist es so extra aufgeteilt, das ist von einer Frau und von einem Mann geschrieben und die Kapitel sind immer unterteilt.
Hast du es
da nicht
Jungs, gelesen? Das
für Mädchen. Ich denke, ich habe es trotzdem gelesen.
Okay.
Ich denke, ich habe es trotzdem gelesen für Jungs und ich weiß, dass es generell die Atmosphäre für Jungs war. Es geht um Pornografie und um Selbstbefriedigung, dass das immer eine Sucht ist und immer teuflisch beides, also mhm. beides, immer. Das war so
das
die
ist schon echt eine extreme
die,
Richtung.
Die Message
so.
An
ja.
die Jungs in den Boys Nights so war, aber für die Mädels war Jungfräulichkeit, Jungfräulichkeit, Jungfräulichkeit.
Okay, sehr schön. Ich
der
weiß,
Schlüssel
ich
zu einem heiligen Leben, zu einem
ja.
guten Leben, zu einer guten Ehe auch. Also es wird
ja.
sehr stark
wird dann auch wirklich so Versprechungen gemacht?
Ja,
okay.
auf jeden Fall. Also ich bin auch damit aufgewachsen in Büchern, die dann sagen, deine Ehe kann nur gesund sein, wenn du als Jungfrau in die Ehe gehst und dein
Krass.
Erstes Mal mit deinem zukünftigen Ehemann machst. Vorher, wenn du irgendwas anderes machst, betrügst du ihn ja schon und belastest damit schon deine zukünftige Ehe. Und das
Krass.
Ist ein enormer Weil, Druck, der da auf die Schultern von kleinen Mädchen
natürlich.
Gelegt wird. Vor allem,
und ich bin das nämlich gar nicht so gewohnt, dass mhm. es diese, dass diese Versprechungen, man sagt das ja immer so, manchmal man soll ich einfach jungfräulich bleiben und dann wird alles gut. Ich muss sagen, tatsächlich, diese Versprechungen wurden mir nicht gemacht.
Mhm.
Es wurde nicht darüber gesprochen, wie das dann in der Ehe ist. Ich weiß mhm. nämlich, dass es diese Bücher gab, wo dann eben einem diese Versprechungen gemacht wurden, ja,
mhm.
halte ich nur an dieses kleinen Sex vor der Ehe und dann wird alles. Mhm. Das wurde mir nicht versprochen, aber ich finde es krass, das jetzt doch zu hören,
ja.
dass es quasi wirklich diese, das in Büchern und
das
sonst
wird
wo.
In ganz, ganz vielen Büchern hat man schwarz auf weiß und natürlich die meisten, meistens werden so Sachen ja kommuniziert, aber es ist nirgendwo festgehalten. Deswegen
ja.
sind diese Purity-Bücher tatsächlich ein gutes Relikt aus dieser Zeit, weil man schwarz auf weiß lesen kann, was da vermittelt wurde. Denn so eben, wenn jetzt mal dich in der Gemeinde die Leitung zur Seite nimmt und sagt, du, das und das solltest du mal lassen, dann ist es halt immer schwer, das dann im Nachhinein zu beweisen oder zu auch noch zu rekonstruieren,
ja,
was genau wurde eigentlich vermittelt. Gerade wenn du noch Kind, Jugendliche bist, verschwimmt das ja auch alles so ein bisschen. Aber deswegen zitiere ich
und es
auch,
sind
viel
ja auch so
aus,
viele Menschen, die
aus
einem
Büchern,
begegnen. Ja.
Genau, aus Purity-Büchern, die das halt ganz klar von damals ist halt alles da.
Ja.
Schwarz auf weiß steht.
Wie
und
ging
Ehe,
es dir dann?
Genau, die heilige Ehe geht nur so. Also nicht, dass du das irgendwie falsch verstehst.
Wir hatten jetzt darüber gesprochen, ja, was alles vermittelt wurde. Und wie ging es dir damit? Darüber haben wir jetzt ja noch nicht so gesprochen. Wie ging es dir damit? Wie hast du das empfunden? Gab es Momente schon in deiner Kindheit oder in deiner Teenagerjahre, wo du deine eigene Sexualität entdeckt hast oder wo du dann eben diese Sachen angewandt hast, oder wie ist es dir damit so gegangen?
Ich muss sagen, dass meine Kindheit, meine frühe Kindheit so in diesen freikirchlichen Kreisen sehr, eigentlich sehr schön war und auch ich da wenig Sorgen hatte, also bis auf die Scheidung meiner Eltern natürlich, aber dann, als ich angefangen habe, eben mich sexuell wirklich zu interessieren oder auch mich zu verlieben, ab da war das wirklich ein Albtraum, weil ich, also es ist einfach ein Dilemma, also auf der einen Seite bekommt man eben klar vermittelt, das ist unnatürlich als Frau irgendwie sich, also sexuelles Empfinden zu haben, und dann merkst du aber als pubertierendes Mädchen so, du hast irgendwie auch sexuelle Regung, und ich muss sagen, bei mir war das auch extrem, also ich war eher so der Typ, wirklich sehr, sehr hohe Libido und immer, also verliebt in am besten 3 auf einmal, und
ich war auch super viel verliebt.
Hab dann in mein Tagebuch, ich habe Einträge gefunden, wo ich, die sehr traurig sind im Nachhinein, wo ich schreibe, Gott verzeih mir, dass ich eine Schlampe bin, weil ich eben die Seiten vorher durchgeblättert habe, nochmal mit meinen 11, 12 Jahren und gesehen habe, es geht nur um Jungs. Und weil ich das halt aufregend fand und mich schon dafür entschuldigt habe bei Gott, weil das eben, als ich das selber als unnatürlich wahrgenommen habe, weil es ja immer hieß, Männer, die sind sexuelle Wesen, aber Frauen eben nicht, was überhaupt nicht stimmt, aber das wusste ich nicht. Und ich dachte, also ich bin so damit aufgewachsen, scheiße, fuck, ich habe ein Geheimnis, das darf keiner wissen. Und ich bin eigentlich so quasi auch eine Heuchlerin, weil ich habe diese ganzen Empfindungen, aber ich darf die ja niemals, darf das jemand mitbekommen, dass ich so bin, weil ich bin ja wie ein Monster dann so. Es ist unnatürlich, ich darf als Mädchen gar nicht sowas empfinden, ja. Und das ist halt ein sehr, also schon eine hohe Belastung, wenn du mit dem Gedanken aufwächst, ich bin unnatürlich. Und ich glaube, das ist sogar auch für Männer auch ein schwieriges Thema, die in der Purity Culture aufwachsen, dass in ultra konservativen Kreisen denen ja auch Lust nicht zugestanden wird, sondern Lust auch und der Körper allgemein eine sehr negative Sicht erfährt, dass das alles schlecht ist. Und wenn man aufwächst und überzeugt ist, was ich empfinde, ist grundsätzlich schlecht und teuflisch, ist es schon, ist eine Belastung einfach. Und ja, das Dilemma war bei mir, ich muss um jeden Preis in dieser, also Jungfrau bleiben, ich muss so fromm, so keusch wie möglich leben, um meinen Selbstwert zu behalten, weil ich sonst nichts mehr wert bin, und ich konnte das nicht riskieren, dass ich nichts mehr wert bin. Und gleichzeitig merke ich aber, scheiße, 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 ich habe wirklich Bock. Und halt wirklich schon früh, also wirklich schon sehr früh, dass ja, ich angefangen habe, sowas zu entwickeln.
Wir haben ja auch schon mit 12 oder so unsere Periode.
Ja, genau.
So, dann ist es natürlich auch klar, dass man auch alle anderen Sachen sich mit der Zeit irgendwann entwickeln.
Ja, und eben nicht ab 12. Also man weiß ja heute, dass Kinder sich schon selbst befriedigen und sie ihren Körper kennenlernen und dass es ganz natürlich ist, dass es für eine natürliche, gesunde Entwicklung sogar wichtig ist, dass schon im frühkindlichen Alter Kinder sich kennenlernen können, ihren Körper erfahren als was Positives und als was, dass es halt keine Stelle am Körper gibt, die irgendwie schlecht ist oder die verboten ist, sondern dass alles so gut ist. Und wir sind ja auch, wenn man jetzt christlich reden will, ich bin ja auch noch gläubig, von Gott so geschaffen, wie wir sind. Warum sollte denn ein Teil oder eine Region oder die Genitalien dann schlecht sein? Ja. Aber ich habe das alles auch dann erst kennengelernt, Mitte 20 irgendwann, dass ich das habe und dass das auch okay ist. Also dass
Hattest
ich
du die
Genitalien
ganze Zeit keinen Freund oder wie hast du es gemacht?
Genau, erstmal alles abgeblockt und versucht eben so brav und so fromm und so keusch, wie es irgendwie geht, zu leben, und das alles nur in meinen Gedanken. Klar habe ich mich auf jeden Fall selber sehr stark verurteilt, und das ist auch das Schlimme, die Verurteilung gegenüber sich selbst, aber auch die Atmosphäre, in der es eine starke Verurteilung gegenüber anderen auch gibt, weil Purity Culture fördert, dass auch Menschen sich gegenseitig extrem stark verurteilen, und das ja auch in der eigenen Community und nach außerhalb, und es spaltet sehr stark, das spaltet auch Frauen sehr stark, weil ich weiß, dass ich dann viele Jahre so gelebt habe, dass ich vielleicht mich mal, also auch irgendwie paar Monate schon einen Freund hatte, entweder heimlich oder meine Mutter hat es dann irgendwie am Ende akzeptiert. Aber ja, oder dass ich jemanden, obwohl ja am Anfang waren es dann nur feste Freunde, weil es ging überhaupt gar nicht, jetzt jemanden einfach so zu treffen, auch in meiner Wahrnehmung. Aber dass ich da immer drauf geachtet habe, dass halt wirklich nichts passiert so richtig und mich dafür aber schon selber verurteilt habe, aber trotzdem gleichzeitig dachte, ich bin irgendwie, das ist so absurd, dass man gleichzeitig dann denkt, solange man eben Jungfrau ist, ich bin irgendwie schon was Besseres. Also man fühlt sich so auserwählt von Gott. Man denkt, gerade wenn es dann in der Schule so losgeht, dass die ersten Mädels dann sexuelle Erfahrungen machen oder wenn im Umfeld, dann auch im Gemeindeumfeld irgendwas rauskommt, dass das meine ich mit Spalten, dass man dann auch, dass die Gemeinschaft sehr herabschaut und auch die Frauen, die eben Jungfrauen sind und warten und sich für dieses Modell entschieden haben und denen das auch irgendwie leichter fällt, sehr stark abwerten und herabschauen auf Frauen, die das nicht können, nicht wollen.
Man traut sich das dann kaum zu
oder,
sagen.
Genau,
dann,
oder das
darüber überhaupt zu sprechen.
Bad war für die und genau, da, ja, also es wird sehr viel gejudged und ich glaube, das, also nee, ich glaube nicht, es fördert, dass man Menschen verurteilt und abwertet und das ist auch mein Hauptkritikpunkt an Purity Culture.
Diese Hierarchie, die dadurch entsteht.
Ja, auch unter Frauen wird da so eine Feindseligkeit gefördert, so, oh, die hat's nicht geschafft, die ist irgendwie schmutzig oder dass man auch gleichzeitig sogar denkt, ich bin schmutzig. Also das finde ich auch verrückt, dass es möglich ist, dass ich mir selber denke, oh nein, ich habe hier sexuelles Verlangen, ich bin eigentlich voll schmutzig. Und dann hört man von irgendwem in der Gemeinde so, ja, die und die wurde erwischt, war mit dem zusammen und die da lief was. Und man denkt sich instant so, ah, okay, schmutzig oder verunreinigt, das, weil man es so beigebracht bekommt, dass die Person dann auch gesellschaftlich nicht mehr so akzeptiert sein darf. Das muss eine Konsequenz geben innerhalb der Gemeinschaft.
Okay. Ich finde nämlich, manchmal gibt es eben diese Konsequenzen und manchmal kommt man einfach gut durch, wenn es niemand rauskriegt. Wie hast du es dann gemacht mit, also hattest du so persönlich für dich Grenzen gesteckt, wie weit es in einer Beziehung gehen darf? Oder hast du einfach dann in einer Beziehung immer mal wieder die Grenzen so angepasst, so? So, okay, nicht unter das T-Shirt und dann, ach, vielleicht doch.
Ja, ich denke, das ist so klassisch wie bei den meisten, dass die Grenzen erst so gesetzt werden und die habe ich auch ziemlich lange so eisern versucht durchzuhalten und irgendwann wird man halt älter und denkt sich, okay, ein bisschen weiter ist jetzt für Gott vielleicht auch okay, hoffentlich. Und bei mir war das dann irgendwann an dem Punkt, also am Anfang war so, also alles bis Küssen geht, also alles, nee, Küssen geht nicht, aber Händchen halten und so umarmen geht. Mhm. Und dann irgendwann war es halt so, okay, solange man noch Klamotten anhat, ist es ja keine Sünde, weil, also man definiert es irgendwann dann ja auch so für sich irgendwie um, dass man so ein bisschen in dem strengen Rahmen so ein bisschen Freiheit hat. Und da bin ich auch heilfroh im Nachhinein drum, dass ich so ein bisschen was ausprobieren konnte. Im Gegensatz zu manchen Frauen, die ja dann damit strugglen, dann in ihrer Ehe, dass sie sagen, sie haben halt gar nichts irgendwie jemals ausprobiert.
Manche warten ja mit dem Kuss, genau, mit dem ersten Kuss.
Genau, und ich glaube, das ist sehr gefährlich, weil dann kommt halt häufig dann in der Ehe ein Riesenproblem auf und da bin ich sehr froh, ja, dass ich so ein bisschen Erfahrung gesammelt habe, sehr wenig.
Aber darf ich fragen, wann es bei dir angefangen hat, dass du so ein Stück weit umgedacht hast in dem Thema? Also das gesagt mit dir, ja. Oder gab es so einen Wendepunkt, wo du gemerkt hast, boah, hier jetzt so können wir nicht mehr weitermachen? Mhm. Oder ist es eher so Stück für Stück gekommen?
Also bei mir sehr spät, erst mit dem Studium habe ich, glaube ich, angefangen, ein bisschen mehr Gedanken über meinen Glauben zu machen oder hatte eher auch eine Glaubenskrise, weil ich vieles hinterfragt habe, gerade was, ich habe auch Freunde gefunden, die zum Beispiel homosexuell waren und die auch eigentlich in der Kirche aktiv waren und gläubig waren und mir hat das unfassbar leid getan, zu sehen, was die da ertragen müssen und wie die behandelt werden, und wie man mit denen umgeht und das fand ich halt nicht christlich, obwohl das genau solche Leute waren, wie ich die genau wie ich aufgewachsen sind und die genau die gleichen Glaubenssätze haben, genau die gleichen Verse zitiert haben, wie ich das eigentlich gelernt habe. Und es war wie so ein Spiegel für mich und ich habe mich da gar nicht wohl gefühlt, damit so eine Person zu sein, die so eigentlich Hass verbreitet und Ablehnung im Namen des Glaubens. Das hat für mich überhaupt gar nicht zusammengepasst oder im Namen Gottes vermeintlich. Und da hat es dann angefangen, dass ich ein bisschen mir zum ersten Mal irgendwie auch Gedanken erlaubt habe in die Richtung, vielleicht ist ja doch okay für Gott, wenn eben ich das ein bisschen zum ersten Mal weniger strikt verfolge. Also immer noch sehr strikt für unsere gesellschaftlichen Verhältnisse, aber halt ein bisschen gelockerter.
Ja. Okay. Ja, ich finde das schon spannend, weil es ist echt immer mal wieder so, dass eben gerade so dieses Homosexualitätsthema bei manchen Menschen wirklich was ist, wo man dran anfängt, umzudenken. Ich glaube, bei mir war es auch wirklich ein großes, großes Thema. Es gibt ja da von Siegfried Zimmer tatsächlich auch ein paar Podcasts dazu bei Worthaus. Ja. Und ich weiß, wir haben den mal auch auseinandergenommen. Ich glaube, er hat zwei, die so echt die evangelikale Szene so ein bisschen aufrütteln. Das ist der eine zur Homosexualität und der andere zu Purity Culture und Sex vor der Ehe. Und das sind, wo er wirklich so diese biblischen Argumente, die halt eben in evangelikalen Kreisen gebracht werden, wo er die so ein bisschen auseinandernimmt. Ich meine, natürlich gibt es dann wieder Gegenargumente, die man auch anbringen kann. Aber ja, das sind wirklich tatsächlich zwei große Themen. Und für mich war das auch ein großes Thema. Ich dachte, wer bin ich, andere Menschen zu verurteilen dafür, wie sie lieben?
Ja.
Und ich finde es schade, dass Kirche Menschen ausgrenzt, nur aufgrund dessen, dass sie damit einfach falsch geboren sind. Also, ist ja blöd.
Ja, und rausschmeißt richtig. Also, das ist ja wirklich, ja, soziale Ausgrenzung, entweder in der Community oder eben komplett. So, du darfst dann hier nicht mitarbeiten, du darfst schon kommen oder du darfst auch nicht mehr kommen. Also, was ist das für eine Gemeinde? Also mein Verständnis von Gemeinde ist, dass jeder willkommen ist, so wie er ist erstmal und dass man auch nicht, man muss ja selber bereit sein, wenn man, also jetzt unabhängig von dem Thema, wenn man irgendwas an sich ändern will, weil man jetzt daherkommt und sagt, ich habe, weiß ich nicht, irgendwas, was denen nicht passt, kann man das ja auch nicht von außen sowieso Menschen verändern. Und das muss man eben in dem Fall auch natürlich überhaupt gar nicht. Also es ist heute auch, früher hätte ich auch so gedacht, dass man das irgendwie dann wegbeten kann oder so ganz schreckliche Sachen, wo ich mich heute wirklich schäme, dass ich sowas geglaubt habe. Aber das habe ich halt so früh an mitbekommen.
Ja, es wurde einem ja vermittelt von klein auf.
Ja, so als einzige Antwort und dann... ich habe das sehr oft gefragt, warum mit Homosexualität so umgegangen wird, habe ich schon ganz früh meine Mama gefragt und auch mit geschiedenen Menschen, weil das war bei uns da schon sehr strikt so und das hat für mich alles mit den anderen Lehren keinen Sinn gemacht von Nächstenliebe und so. Und dann kam halt immer die Antwort, ja, weißt du, Gott hat uns halt so erschaffen und er wollte das halt so und dann glaubt man es einfach, wenn es einem oft genug gesagt wird von den ganzen Bezugspersonen, die du hast, das ist halt,
ja.
Ich bin froh, dass ich das heute nicht mehr glaube.
Und du hast gesagt, es ist während dem Studium so gewesen, dass du dann in ein Umdenken gekommen bist. Warst du zu der Zeit noch in der Gemeinde oder hast du dich dann auch parallel so ein bisschen umgeschaut oder warst du in einer freieren Gemeinde? Wie hat sich so das so für dich ergeben?
Da hatte ich mich so orientiert und war zeitweise in zwei Gemeinden, wo ich sehr, sehr froh bin, dass ich da dann nicht fest geblieben bin, weil sonst wäre ich, glaube ich, heute noch exakt genauso.
Mhm.
Also auch verurteilend und in Bezug auf eben bestimmte Dinge da sehr radikal geblieben. Aber ich bin dann in eine Gemeinde in Stuttgart gekommen, die auch liberaler waren, die auch innerhalb der Gemeinde zugelassen haben, dass Leute hinterfragen, dass die mit Fragen kommen und das auch okay ist und nicht jeder sagt, na, du musst es halt glauben oder du gehst oder du passt hier nicht rein, sondern es war eher auch erwünscht, dass Leute sich wirklich Gedanken machen, ihre eigenen Gedanken und damit sie auch glauben können, halt. Also musst du ja einen persönlichen Bezug dazu haben und wenn du dir nur Fragen heimlich stellst und irgendwie vorne rum tust, als wäre alles okay, dann ist halt unglaubwürdig irgendwie. Also für mich wäre das nicht mehr gegangen, jetzt wohin zu gehen, wo Kritik gar nicht erlaubt ist und das leider in vielen Freikirchen, aus denen ich komme oder die ich kennengelernt habe. So.
Ja, also hat es dir einfach geholfen, die räumliche Distanz im Studium zu den verschiedenen Sachen, wo man mit aufgewachsen ist.
Und Freunde, die mich dann dahin mitgenommen haben, zum Glück. Also da
Ach, schön. Eben
an dem bisschen offeneren Ort.
Das ist super. Wie hat es eigentlich dazu geführt, dass du noch nicht mit 21 geheiratet hast, wie ich?
Ich habe nicht den richtigen rechtzeitig gefunden. Das war die einzige.
Kein
die einzige
von Gott.
Erklärung.
Das ist okay,
die einzige
ist die
Erklärung.
Einzige Erklärung.
Ja. Ich habe wirklich verzweifelt auf ihn gewartet, sehr verzweifelt, weil ich wollte
das
unbedingt
war bestimmt hart, oder?
Richtig loslegen. Und das ja schon eben, habe ich
richtig
ja gesagt,
loslegen,
ab 11,
ja.
12 hatte ich schon wirklich auch so halt Bedürfnisse und habe gemerkt, dass ich finde das ganze Thema Sexualität spannend, aber konnte es ja nie ausleben. Und seitdem war halt immer der Gedanke, keine Angst, eines Tages darfst du dann alles, dann hast du so wie so ein All-You-Can-Eat-Buffet am Ende vor dir und wirst damit halt belohnt und es wird perfekt sein. Und da darfst du dann halt das alles ausleben, was du jetzt nicht darfst. Also ich habe das alles halt so projiziert und dann kam das nicht und kam nicht und ich war wirklich am Ende und verzweifelt, weil ich dachte, Gott, was ist jetzt los? So, warum schickst du mir den nicht? Und ich war auch von meiner Mama so geprägt, sehr früh Mama zu werden, weil ich fand es eigentlich cool, eine junge Mutter zu haben.
Ja, kenne ich.
Okay. Und dann war ich eben 20, wie meine Mama so, als das bei ihr losging und war mega am Boden zerstört, dass das bei mir alles nicht in Aussicht ist und dachte auch, ob ich irgendwas falsch gemacht habe oder ob das eine Strafe ist, dass ich doch schon Freunde hatte, mit denen ich so ein bisschen was halt schon rumgeknutscht habe oder so, dass das halt mein Fehler war, aber war eine sehr schwierige Zeit. Meine WG kann auch Geschichten davon erzählen, wie verzweifelt ich dann nach irgendeinem Typen gesucht habe. Aber halt soll ja auch nicht irgendeiner sein, sonst musste ja mindestens genauso streng evangelikalgläubiger sein.
Mhm. Oh ja, und die heiraten oft sehr früh. Ja. Oder sie sind nicht mehr dabei,
ja,
weil sie keinen
Spaß
dran haben.
Oder es gibt auch weniger Männer häufig, die da, da auch da drin bleiben. Und dann hatte ich mal mir auch unfassbar krass Sorgen gemacht, weil ich in dieser Teensmag damals gelesen habe, dass eben das Verhältnis irgendwie sehr ungleich ist. Also, dass es viel mehr gläubige christliche Frauen in Deutschland gibt als gläubige Männer. Und ich war so,
oh nein,
hoffentlich bin ich nicht die, die übrig bleibt, sozusagen. Oder mir haben auch die schon leid getan. Ich dachte, irgendwer bleibt ja übrig von Frauen, die Armen. Das geht ja gar nicht, dass, also eigentlich, dass sie dann verurteilt werden, weil sie dann keinen Christen heiraten, aber das passiert halt gleichzeitig und ich war so, hoffentlich bin ich wenigstens nicht die, aber mir haben schon die Leute leid getan, wenn die sowas ist, wenn einfach keiner für mich übrig war. Und ich glaube, das dachte ich dann eine Zeit lang, war halt keiner mehr übrig.
Aber es kommt auch immer drauf an, in welchem Ort man ist, weil oft ist so, dass die aus der eigenen Gemeinde schnell vergeben sind und dann lernt man halt auf Freizeiten oder so vielleicht nochmal jemanden kennen, aber es ist, und vor allem, ich finde aber auch dieses, wie man dann jemanden kennenlernt, ich finde es total schwierig, weil man darf ja nicht zusammen sein, aber man und darf auch noch nichts machen. Aber auf der anderen Seite, wie kommt man dann überhaupt zusammen? Also man soll ja mehr darüber reden, aber man darf eigentlich auch nicht verliebt sein und soll man sich auf die richtige Person aufheben und zwar auf die richtige Person warten. Aber man weiß ja auch nicht, wann die kommt und wie die kommt und wie man die kennenlernt.
Ja.
Und darf man jetzt mit Jungs reden oder nicht? Aber Jungsfreundschaften sind ja auch nicht toll. Also wie lernt man überhaupt jemanden kennen, wenn man jemanden kennenlernen soll?
Ja. Alles gute Fragen. Und lernt man überhaupt jemanden kennen?
Ein
paar Jahre war ich da schon der Meinung, dass es für mich, dass ich als Jungfrau sterben werde und irgendwie bestraft wurde auf irgendeine Art und Weise.
Hey, Single sein ist aber halt auch was. Es hat seine Vorteile.
Auf jeden Fall, wenn man das irgendwie auslebt. Ja.
Ja, wenn man sein Single sein genießt. Genau, wenn man nicht einfach nur auf on hold ist.
Genau,
so
on hold ist ein sehr gutes Wort, ja. Das war so mein Leben eigentlich in
dem Bereich. Ich hatte halt jemanden kennengelernt und ich dachte halt, ich weiß jetzt nicht, ob noch ein besserer kommt, dann nehme ich den halt, aber es war keine gute Entscheidung. Ich habe ja dann ja viel zu jung geheiratet. Von dem her,
das
ich würde jetzt
auch
heute sagen,
so,
dass du glücklich warst, dass du noch nicht so früh geheiratet hast. Aber ich meine, natürlich ist das mit, also glücklich ist es auch nicht wirklich.
Nee, aber es ist vielleicht besser so rum, ja. Wahrscheinlich schon.
Ja, aber
also, das habe ich auch schon öfter gehört und da bist du nicht alleine, dass Leute dann sich dazu eben motiviert sehen, dann sehr, sehr früh die erstbeste Person dann eben zu heiraten.
Ja, ich finde es auch spannend, was dann so die Statistiken sagen über das, wann die höchste Scheidungsrate ist. Und das ist ja tatsächlich so, dass jung geschlossene Ehen da nochmal eine viel, viel höhere Scheidungsrate haben, als jetzt Ehen, die ein bisschen später geschlossen sind. Kann ich mir
vorstellen. Man verändert sich ja auch sehr und noch und
ja.
Ja.
Wie war es dann für dich?
Auf vielen Ebenen schwierig.
Ja. Wie war es für dich dann? Du hast ja gesagt, du hast dann selber so angefangen, so die Themen so ein bisschen aufzuarbeiten, warst in einer anderen Gemeinde. Wie hat sich das für dich dann weitergeben? Wie hast du Purity Culture weiter aufgearbeitet? Oder wie ist es weitergegangen, nachdem du angefangen durftest, Fragen zu stellen?
Also, ich habe gemerkt irgendwie, dass niemand kommt. Und dann hatte ich einen Freund, der dann auch so in einer ähnlichen Bubble war. Und dann dachte ich, mit dem wird's jetzt endlich was und dann kann ich den endlich heiraten. Da war ich dann, muss ich kurz überlegen, so 22 sowas. Und dann hat es auch nicht geklappt. Und dann war ich wirklich frustriert und dachte, es soll irgendwie einfach nicht sein, dass ich jemand finde. Und ja, dann hat sich das immer mehr, also dann, wie soll ich das erklären? Also es war einfach, es hat sich ganz viel verändert in meinem Glauben, dass der eben ein bisschen freier geworden ist von diesen Regeln und dass ich dann zum Beispiel auch dachte, okay, mit der Zeit den Gedanken zugelassen habe, ist es vielleicht auch okay, sogar mit einer Person zu schlafen, wenn ich weiß, ich will die heiraten, ich will mit der mein Leben lang zusammen sein. Also das war dann so ein Kompromiss, der irgendwann, weil irgendwann hat man auch schon zu lange gewartet, wenn man dann schon Anfang 20 ist, um jetzt einfach das halt irgendwie so zu machen. Also es war für mich so, okay, ich kann das jetzt irgendwie auch nicht einfach außerhalb irgendeiner Beziehung machen. Obwohl ich gar nicht mehr geglaubt hatte zu dem Zeitpunkt, dass Gott mich verurteilen würde, wenn ich jetzt mit meinem Freund schlafen würde. Und dann kam aber halt auch nicht die richtige Beziehung, die stabil genug war irgendwie oder die aussichtsreich genug war, bis zu eben meinem jetzigen Ehemann.
Ah, das heißt, es hat ein bisschen gedauert.
Genau, ja.
Aber hat sich das Warten gelohnt?
Ja, ja, also, nein, also, nein, gelohnt.
Fangfrage.
Oh, nee, also, das kommt dann auch auf jeden Fall noch, was das dann in die Ehe mitgebracht hat für neue, oder was für Probleme da entstanden ist, von denen ich halt vor meiner Ehe einfach nichts wusste oder bevor ich halt zum ersten Mal auch versucht habe, dann sexuell ganz komplett aktiv zu sein. Das hat sich vorher jetzt nicht so gezeigt, aber dieses Leiden jahrelang, war es das wert? Nein, also nein. Weil genau bis
wir haben es klargestellt, das ist nicht das Wartens wert.
Nee, bis fast 24, das wäre noch länger gegangen, wer weiß, also so, wenn ich den nicht kennengelernt habe, wie jetzt immer noch warten würde. nee, nein, nicht, not worth it, not worth the wait, würde ich sagen.
Ja, weil ja eben diese Versprechungen gemacht wurden. Aha. Ich meine, ihr seid jetzt ja verheiratet. Mhm. Und also ich sage nämlich auch, nee, es war es nicht wirklich wert. Also keine Ahnung. Ich finde nämlich, was dadurch passiert, dadurch, dass eben Sexualität so eingepackt wird oder dass es so zu, es wird überhöht, dadurch, dass eben ganz viele Regeln drum bewacht wird. Es wird zu was ganz Besonderem, wo man ganz besonders vorsichtig mit sein muss. Aber es stellt Sexualität in einer Beziehung teilweise auch auf so einen hohen Sockel, dass es wieder in ein Ungleichgewicht rutschen kann.
Ja. Preach.
Also es kann halt eben dann einfach voll,
absolut.
Ja, es macht Probleme, weil, genau, vorher war es die ganze Zeit nicht erlaubt und dann soll das jetzt aber das sein, dass die Beziehung rettet und das ist halt auch
genau,
nicht.
Genau, ganz überhöhte Erwartungen und ganz verquerte Vorstellungen von Ehe. Also es ist einfach auch keine realistische Vorstellung von Ehe, die man dann bekommt, sondern ja, das führt zu sehr viel weiterem Leid. ja, wenn man dann verheiratet ist. Also genau, ich bin glücklich in meiner Ehe, ja, aber ich bin nicht also überzeugt von diesem Konzept des Wartens, kann ich als Mensch, der sehr, sehr, sehr lange gewartet hat, auf jeden Fall sagen.
Das deutlich länger gewartet als viele, die jung heiraten.
Genau. Hut ab dafür. Aber ich hätte es gemacht, hätte ich einen gefunden, der mich überzeugt hatte genug. Ja. Und dann, ja, hätten wir eine ähnliche Geschichte vielleicht, aber wer weiß.
Ja, ich weiß natürlich, wie deine Geschichte weitergeht. Ja. Und dadurch, dass es auch spannend ist, das ganze Thema, wollen wir zwei Folgen draus machen. Von dem her, ihr werdet jetzt noch nicht den ganzen Teil der Geschichte diese Woche erfahren. Ihr müsst noch ein bisschen warten, bis die nächste Folge draußen ist. Aber wir können schon mal was anteasern. Und zwar geht es nämlich genau um dieses, dass es eben nicht die Erwartungen erfüllt hat, sondern halt eben dann Purity Culture ziemlich geclasht hat mit der eigenen Sexualität. Möchtest du ein kleines bisschen vorerzählen?
Ja, also stellt euch vor, ihr wartet euer ganzes Leben auf dieses All-You-Can-Eat-Buffet. Und dann ist es einfach abgeschlossen. Also der Raum ist da, aber der ist einfach nicht zugänglich für euch. Der ist einfach abgeschlossen. Und man versucht alles, um da irgendwie reinzukommen. Und es ist alles schön vorbereitet. Aber man merkt einfach, kann man nicht drauf zugreifen.
Geht nicht.
Geht nicht.
Wie nennt sich das?
Ist verboten.
Es gibt einen Begriff dafür.
soll ich es jetzt schon spoilern? Soll ich
du, darfst sagen? Du darfst den Begriff okay. sagen.
Ja, es heißt in dem Fall Vaginismus.
Ja, das Problem. Ist ein Problem, das tatsächlich nicht so selten vorkommt, wenn man eben mit einer religiösen negativen Prägung bezüglich der eigenen Sexualität aufgewachsen ist. Aber darum soll sich dann unsere nächste Folge treffen und yes. die wird... darum soll sich unsere nächste Folge drehen. Mhm. Und ja, seid gespannt.
Freu mich schon.
Vielen Dank, dass du heute dabei warst. Ihr könnt gerne auf
auch.
Instagram
der Nana folgen. Dort ist sie als nana.myrre mit Doppel-R-H-E.
Genau, und ich bin als Kopf voll Wund unterwegs und ich freue mich, wenn euch die Folge gefallen hat und ihr auch gerne eine positive Bewertung gebt, damit auch der yes. Podcast anderen Leuten vorgeschlagen wird.
Push den.
Genau, macht's gut, bis bald.
Dieser Podcast ist Teil des Ruach-Jetzt-Netzwerks.